Du kannst nicht prompten, was du nicht weißt. Das ist ein schöner Satz, den habe ich bei dem geschätzten Rolf Herrmann im OMR Education Podcast aufgenommen. Und was er genau damit meint und vor allem, wie du besser prompten lernst, vielleicht auch oder vor allem, wie du KI in deinem Marketingalltag viel besser integrierst, darüber spreche ich jetzt mit Rolf.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und wie du jetzt gerade im Intro schon gehört hast, ist der Rolf jetzt bei mir. Lieber Rolf, schön, dass du da bist.
Hi Robin, schön, dass ich da sein darf und wie immer eine spannende Erfahrung, mal auf der anderen Seite auf das Mikrofon zu sitzen.
Ja, ich muss dich jetzt wahrscheinlich wieder dazu nötigen, mir nicht Fragen zu stellen, sondern auf meine Fragen zu antworten. Aber das kriegen wir, glaube ich, aus guter Erfahrung hin. So, Rolf, wir haben ein paar Tage nach dem OMR-Festival. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesprochen über das OMR-Jetlag, dass man irgendwie ein paar Tage braucht, um sich zu akklimatisieren. Ich hoffe, du bist jetzt wieder voll auf dem Dampfer.
Ja, bin ich. Irgendwie war wild, war gut. Ich hoffe, ihr alle, die beim Festival waren, hatten auch eine Menge Spaß. Also für mich, schrägstrich mal für uns, war es wieder eben halt eine sehr intensive und tolle Zeit. Und ja, irgendwie einfach cool, dass wir es auch machen dürfen.
Ja, sehr schön. Hast du was sehen können beim Festival oder hast du in erster Linie nur Menschen gesprochen? Also hast du Vorträge gesehen und welche Partys, Shows, klammern wir mal aus, weil wir machen ja Education hier.
Richtig. Genau, ich habe keinen Vortrag gesehen. Ich habe per Zufall von Fast and Curious die letzten 10 Minuten ihres Vortrages gesehen in der Purple Stage. Das hat einen praktischen Grund, weil ich eben mal zwischen 2 Terminen war und durch die Halle gelaufen bin. Es fing an zu regnen und dann dachte ich, okay, bleibe ich kurz da und höre mir das an. Der war mega gut, den werde ich mir auf alle Fälle auch noch nachgucken. Aber ansonsten ist das für mich dann ja auch, wie für viele anderen, ja auch Business-Event, beziehungsweise ich arbeite eben halt ja auch da. Und meine Tage sind dann auch einfach minutiös durchgetaktet, was sehr schön ist. Ich darf mich da mit sehr vielen Expertinnen und Experten treffen, Hintergrundgespräche führen, Kunden besuchen, in den Austausch gehen. Und was ich jetzt mache, wie wahrscheinlich du auch, weil du hast was wahrscheinlich auch sehr eingebunden bei der Aussteller auf dem Festival. Ich habe mir eine YouTube-Playlist zusammengestellt mit meiner Festivalagenda, was ich mir angeguckt habe von den Dingen, die halt schon online sind. Und gucke mir das jetzt so sukzessive nach und nach an und freue mich dann da drüber, die Sachen einfach dann auch nochmal anschauen zu können.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich habe auch exakt keinen einzigen Vortrag auf der OMR gesehen. Einzige, den ich gesehen habe, das war bei dem Pre-Event, was ihr von Education gemacht habt, wo die Magdalena Rogel einen sehr spannenden Vortrag gehalten hat, aber ansonsten auch nichts gesehen und habe jetzt auch schon angefangen, halt eben hier meine Zeitblocker im Kalender zu machen, wo ich dann OMR-Nachlese mache. Was ist denn in deiner Playlist drin?
Die großen Klassiker, also tatsächlich auch die State of the German Internet, obwohl ich da mitarbeiten durfte, nur die eben halt einmal ganz zu sehen, eben halt dann der Vortrag von Pip natürlich, Britta Behrens Vortrag, eben halt irgendwie, ja, State of LinkedIn und kein Bullshit, glaube ich, war der Titel, den sie eben halt da gemacht hat. Was habe ich noch auf der Liste? Dann Malte Landwehr zum Beispiel, AI Search, aber auch diese ganzen politischen und großen Themen halt dann, die da waren, noch das Interview von Paul Ronsheimer und Wladimir Klitschko, irgendwie möchte ich mir mal mehr angucken, das Video von Lars Klingbeil und Opa Werner zum Beispiel auch, also diesen 88-jährigen, ja, TikTok-Influencer, den hatten wir auch schon in verschiedensten Formaten schon mal als Best Practice, also schon mal in einem OMR-Report oder auch in einem Seminar und der stand da mit seinem Matcha-Latscha eben halt eben auch auf der Bühne und das sind einfach Sachen irgendwie, ich bin da wie jeder andere Besucher, ich bin neugierig, interessiere mich mal für eine ganze Menge, man schafft das eh nicht an einem Tag, selbst wenn man da wäre, sich das alles anzugucken und auch allein die Playlist, die ich ja jetzt gesagt habe, die werde ich jetzt auch nicht an einem Nachmittag durchbingen, sondern irgendwie, das verteile ich dann immer so, dass ich über mehrere Tage oder dass ich mir am Freitag dann wirklich mal 1 oder 2 Stunden blogge und sage, okay, guck mal, ich schaue mir dann diese Sachen halt bewusst an und das ist für mich natürlich auch so die beste Recherche dann auch für Speakerinnen und Speaker, Expertinnen, Experten, Themen, was ist so los im Markt und dafür nutze ich das natürlich auch.
Ja, super. Nee, da hast du nämlich ein paar genannt, die bei mir auch auf der Liste noch stehen. Beziehungsweise zum Teil habe ich sie auch schon gesehen. Also State of the German Internet ist für mich immer so das Erste, was ich mir dann auch irgendwie reinziehe. Beziehungsweise Pip war auch ganz früh online, der Vortrag, auch mega stark, also sehr empfehlenswert. Ja, definitiv einfach immer schauen, was da regelmäßig noch bei OMR dann an YouTube-Videos veröffentlicht wird. Das lohnt sich definitiv. Warum? Ich habe dich zum Eingang zitiert. Du kannst dich prompten, was du nicht weißt. Ich habe das in irgendeinem Podcast von dir aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem das war. Hab's aber direkt mir quasi als Sprachmemo notiert und habe gesagt, da möchte ich mit Rolf mal drüber reden. In welchem Podcast war das nochmal?
Und es war die Episode mit Sven Wiesner. Wie gesagt, das ist eine Sache, von der ich immer tatsächlich überzeugt bin, wenn man halt mit KI, mit LLMs und so weiter irgendwie arbeitet. Und zeigt vor allem auch die große Bedeutung von Wissen. Und die war aus meiner Sicht eben halt nie wichtiger als immer halt mir heutzutage, immer, dass man nämlich Fachwissen halt hat oder eben sich eben halt dann auch regelmäßig weiterbildet. Nicht nur in der Art und Weise, wie man KI-Tools nutzt, sondern auch irgendwie, dass man ja irgendwie Fachwissen einfach hat, um den Output dann auch bewerten zu können, der mit KI entsteht. Und das meine ich halt, du kannst dich prompten, was du nicht weißt. Du kannst kein Briefing für jemand erstellen, wenn du das nicht weißt, auf welches Ergebnis das herauskommen soll. Sven hat das im Podcast auch sehr cool erklärt. Er sagte, wenn du noch nie 150 Seiten für einen Agenturpitch selbst gelesen hast und weißt, worauf es eben halt da ankommt und nicht da wirklich durchgequält hast, um dann danach die Aufgaben, die daraus entstehen, zu delegieren oder selbst eben halt zu beantworten, wird es nicht funktionieren, wenn du dann diese 150 Seiten PDF in ein Tool reinschmeißt und sagst, fass mir das mal bitte zusammen und pack die Ausgaben darauf raus, weil du nicht kontrollieren kannst, ob dann das Ergebnis, was dabei rauskommt, auch wirklich das ist, was du brauchst.
Okay, also in erster Linie geht es dann weniger um das Prompting, sondern mehr um die Bewertung des Ergebnisses. Verstehe ich das jetzt richtig?
Da sind zwei Seiten. Also einmal, wie gesagt, wenn du einen Prompt eben halt erstellst, wie gesagt, willst du auf irgendwas hinaus. Also kennst du ja selber eben halt bei dir im Team, wenn du jemand eben halt eine Aufgabe einbriefst oder dir ein Projekt ausdenkst oder auch eine Frage stellst, eben halt musst du ja irgendwie konkret über den Gegenstand eben halt Bescheid wissen. Und die Antwort, die dann daraus entsteht, das hast du eben halt ja auch gerade gesagt, ist ja dann die Bewertung des Ganzen. Also eben halt, wie richtig ist das Ganze? Vor allem auch, wenn du auch im Bereich Wissen, also eine Standardaufgabe, die ja viele Leute in diesen Tools machen, ist, sie nehmen ganz viele Daten, Tools, Studien, Paper oder was auch immer, schmeißen die da rein und sagen, bitte fass mir das in 10 Bullet Points eben mal zusammen, einfach um Zeit zu sparen. Ist ein adäquates Mittel, wenn du aber selbst kein Fachmann oder Fachfrau oder Experte oder Expertin halt in dem Bereich bist, wirst du nicht einschätzen können, ob diese Zusammenfassung aus diesen Papern oder aus diesen Wissensquellen eben halt eine adäquate Zusammenfassung ist und dich wirklich weiterbringt. Also, und das finde ich ganz wichtig, dass du, und das meine ich halt mit diesem Satz, also dass du eben halt eben diese Expertise haben musst, um die richtige Frage zu stellen, beziehungsweise eben halt das Fachwissen brauchst, um auch diesen Prompt halt zu erstellen, um dann den Output im Nachgang auch zu bewerten zu können und dann das ein gutes Ergebnis zu haben.
Okay, das heißt, aber der Umkehrschluss wäre ja im Endeffekt dann auch, dass wenn ich nicht eine relativ tiefe Expertise in einem Thema habe, dass mich KI nicht weiterbringt, sondern eher mich KI in die Gefahr bringt, dass ich in die falsche Richtung renne.
Kann passieren. Das ist halt die Frage eben mal, was du damit erreichen willst. Also irgendwie zum Beispiel, wenn du im Business-Kontext unterwegs bist, beispielsweise eben halt irgendwie wie bei eurem Kerngeschäft eben halt, was ihr macht, wenn du zum Beispiel einen Datensatz auswerten willst oder irgendwas. Wenn du es, da kann das ja passieren, wenn du halt den Output nicht bewerten kannst, dass du dann ja mal ein Ergebnis kriegst, der dich dann zu einer falschen Schlussfolgerung bringt. Anders ist das im Bereich Lernen, wenn du es immer gar nicht weißt. Da weißt du ja zum Beispiel, wenn du zum Beispiel wissen möchtest, wie funktioniert Photosynthese. Ja. Und dir das eben halt eben per eben KI mal erklären lässt. Das ist ja ein relativ niederschwelliges Beispiel, wo du eben halt ja grundlegend eine Sache halt erlernst. Das ist aber ja auch ein relativ sicherer Bereich, wo du ja nicht mit Business-Entscheidungen halt irgendwie arbeitest oder das dann nachher in einem Fachartikel schreibst oder daraus irgendwelche anderen strategischen Dinge ableitest.
Okay. Also da die Differenzierung finde ich in dem Kontext halt eben auch ganz wichtig, weil genau, ich kann ja prompten quasi auch, um halt Wissen aufzubauen. Das heißt, wenn ich einfach kluge Fragen dann da reinstelle. Aber tatsächlich bei dem ganzen Thema, wenn es darum geht, Business-Entscheidungen zu treffen, dann sollte halt eben auch dann, sag ich mal, die Expertise tief genug sein, dass ich halt auch den Output der KI bewerten kann, weil das ist auch was, wo ich in letzter Zeit immer wieder drüber stolpere, dass sehr viel in die KI reingegeben wird, aber der Output gar nicht so gut ist, weil die KI zum Beispiel gar nicht so gut rechnet oder halt eben Daten irgendwie dann doch durcheinander schmeißt, wenn der Input sehr, sehr umfangreich ist und dann manchmal sehr merkwürdige Empfehlungen dann auch dabei rausspringen.
Ja, genau. Und wie gesagt, also ich meine also wirklich immer diesen Arbeitskontext, in dem man unterwegs ist. Ein anderes schönes Beispiel, an dem man das gut erkennen kann, das sind Jan und Caroline Gericke. Die hatte ich auch im Podcast. Das sind zwei Kreative, die sich sehr gut mit Bild- und Videokreation beschäftigen. Das Ganze gelernt haben halt von analoge Produktion, aber jetzt sehr fit eben halt eben auch im Bereich eben Kreation mit AI sind. Und das haben die eben halt auch im Podcast eben halt erklärt. Eben halt eben, wie sie eben halt in der Lage sind, durch das Wissen eben halt, was sie haben, sei es eben halt für eine Lichtstimmung, eine Blende, ein Briefing, Erfahrungen, die sie von Set-Design und ähnliche Dinge eben halt haben, in der Lage sind, halt sehr gute Prompts eben halt zu erstellen, die dann zu einem guten kreativen Ergebnis führen. Und wenn du dieses Fachwissen halt nicht hast, ist dein Weg natürlich sehr viel länger. Und wahrscheinlich wird dein Ergebnis auch nicht auf dem qualitativ hochwertigen Niveau sein, wie das von den beiden beispielsweise. Episode können wir auch gerne mal in die Shownotes packen, weil ich finde das Beispiel halt sehr gut, um zu verstehen eben halt irgendwie, ja, wie wichtig Fachwissen heutzutage ist im beruflichen Kontext, wenn man mit KI arbeitet.
Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel. Aber das bringt mich dann zu einem anderen Gedanken, nämlich einer Beobachtung, die ich selber bei der OM in meiner Masterclass hatte. So, wir reden nämlich dann immer über, du hast dann auch die Leute im Podcast, die machen dann abgefahrenen Scheiß mit KI und die sind dann super advanced und machen da wirklich die Sachen, wo man sich so denkt, boah, das ist cool. Ich mache den LinkedIn-Feed auf und da haben auch quasi alle ja schon ihr Marketing-Team quasi wegrationalisiert, weil sie das einfach alles über Agents lösen. Wenn die, das ist die LinkedIn-Realität, die ich dann sehe. Gleichzeitig hatte ich eine Masterclass zum Thema B2B. Also da saß so der gute deutsche Mittelstand dann mit drin. Und ich habe da mal gefragt, wer von euch darf nur den Microsoft Copilot im Business-Kontext beruflich einsetzen? Und so gefühlt würde ich sagen, 10-15% der Hände gingen hoch. Das heißt, ChatGPT verboten, Perplexity verboten etc. N8N und sowas brauchen wir gar nicht erst drüber sprechen. Und ich würde auch sagen, nur ungefähr ein Viertel der Leute, die bei mir im Raum waren, und das waren über 200, also schon dann auch einigermaßen repräsentativ, habt irgendwie ein Custom GPT im Einsatz. Also die haben dann irgendwie ein LLM für sich gecustomized. Drei Viertel machen Standard. So, das ist, und dann geht man auf die Bühne und Pip macht State of AI und man denkt sich so, wow, was ist alles möglich? Und dann geht man in den deutschen Mittelstand und dann sieht man, was ist eigentlich gerade dann der tatsächliche Status quo. Das war jetzt so mein kleiner Ausschnitt. Ich spreche mit vielen Mittelständlern auch außerhalb der OMR und würde sagen, ja, das ist jetzt schon valide zu dem, was ich wahrnehme. Also du sprichst sehr viel mit Leuten, die sehr advanced unterwegs sind. Deckt sich meine Erfahrung, mein Eindruck mit dem, was du wahrnimmst?
Deckt es sich. Ich mache bewusst auch immer, und das mache ich im Moment eigentlich am liebsten, wenn mich Unternehmen einladen oder Verbände, Arbeitskreise oder ähnliches, wo man dann auf einen Termin gehen kann, um sich mal über die Relevanz von Weiterbildung oder wie AI-Kommunikation verändert hat, sich immer halt mal bewusst einmal auszutauschen. Und was du beschreibst, ist ja wirklich immer, dass es so eine Schere gibt, immer halt Leuten, die sehr advanced im Bereich AI halt unterwegs sind und dass es auch ja Leute gibt oder immer halt Unternehmen halt immer gibt, für die das immer noch eine untergeordnete Rolle spielt. Also das sind zwei Welten, in denen man da unterwegs gibt. Dazwischen gibt es auch viel Wahrheit, was man dem halt auch sagen muss. Ich habe mal eine Studie mitgebracht von, das ist der KI-Index Mittelstand vom Deutschen Mittelstandsbund vom Jahr 2025. Die haben 526 mittelständische Unternehmen mal befragt und dabei kam raus, dass 9% angaben, dass sie KI vollständig implementiert haben und 25 darüber nachdenken, eben halt in die KI-Nutzung einzusteigen. Gleichzeitig haben aber auch 43 der Befragten angegeben, dass sie bislang noch keine konkrete KI-Strategie haben. Also man sieht, da ist noch eine Menge Feld, was man eben halt beackern kann. Und ich glaube, es ist wirklich, dass die Wahrheit eben halt liegt irgendwo dazwischen. Also du hast KIs aus meiner Sicht auch so eine Art, ja, lässt den Schnee schneller schmelzen und dann sieht man, was unter dieser Schneedecke ist. Wenn du vorher schon Datenprobleme im Unternehmen gehabt hast oder halt eine Infrastruktur, die noch nicht perfekt auf Digitalisierung ausgerichtet war, da wird jetzt KI noch schneller zeigen, dass du halt diese Probleme halt eben erstmal lösen musst, um damit überhaupt eben halt arbeiten zu können. Und war zum Beispiel halt bei einem Termin, und das spiegelt deine Beobachtung eben halt sehr gut wider. Da habe ich darüber gesprochen, wie KI-Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit eben halt verändert. Und nach dem Vortrag kamen zwei Leute mal zu mir, der eine auch mittelständisches Unternehmen, und sagt, ja, haben wir durchgespielt, haben wir alles verstanden. Wir haben Custom GPTs eben halt im Einsatz, die Leute sind geschult, läuft wunderbar. Beste Sache, die wir hier erfunden haben. Und gleichzeitig kam dann danach immer jemand zu mir, der sagte, ja, KI ist ein spannendes Thema, aber können wir mal über Social Media reden, weil da sind wir auch, wollen wir überlegen, ob das überhaupt für uns jemand relevant ist. Also das ist ein kleines Beispiel, wie man sieht, wie sehr das eben halt einfach auseinandergeht. Der andere Punkt, den du eben angesprochen hast, ist bei deiner Copilot-Abfrage. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Eben halt umso größer dein Unternehmen ist, umso starrer ist ja auch deine IT- oder Tool-Infrastruktur. Du kannst dann ja nicht mehr so schnell wechseln. Startups sind da agiler. Da kannst du halt mal einfach Dinge machen oder mal einfach halt ein Tool ausprobieren und dementsprechend da auch Dinge ausprobieren. Und wahrscheinlich ist dann da auch die Implementierung einfacher. Da ein kurzer Einschub. Kleinere Unternehmen scheitern aber interessanterweise dann eher am Thema Weiterbildung und Qualifikation auf diesen Themen, weil sie keine Strukturen und Prozesse haben, die sich mit Weiterbildung beschäftigen, die große Unternehmen haben im Umkehrschluss. Die haben aber wiederum, was ich eben gesagt habe, die Herausforderung, dass sie starrere oder etabliertere Strukturen haben, in denen sie dann arbeiten müssen. Also, oder mit den Lösungen, mit denen sie jemand arbeiten müssen. Also, es ist nicht so einfach.
Ja, Mist. Aber vorhin bei der Studie, wo bin ich kurz hängen geblieben? 9% waren es, glaube ich, wenn ich es richtig gemerkt habe, sagen, sie haben KI vollständig implementiert. Das ist so eine Zahl, die würde ich, glaube ich, maximal hinterfragen, weil was heißt KI vollständig implementiert?
Ja, das ist generell bei diesen Studien immer, die man mitbringt, das muss man auch mal sagen. Und generell, es gibt sehr viele Studien, die auch schöne Schlagzeilen immer irgendwie produzieren, muss man fairerweise auch mal sagen. Digitale PR, auch ein sehr schönes Online-Marketing-Thema, wo man sich auch mal mit beschäftigen kann. Das ist jetzt hier eine Studie von 526 Unternehmen, immer, die sie befragt haben. Und von Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten. Wie gesagt, das ist schon ein guter Datenpunkt, mit dem man sich mal beschäftigen kann, aber eben halt allein, wenn wir jetzt mal überreden, was ist ein KMU, wo fängt das an, wo hört das auf, wie vielfältig ist das? Ich finde, deshalb ist es so wichtig, dass man das immer als Anfangspunkt nimmt und deshalb hatte ich dieses Beispiel eingeflochten, eben halt von dem Termin eben halt, wo ich war, weil man dann auch mal, wenn wir aus unserer Bubble halt mal rauskommen, dann auch einfach mal sieht, wo sind die realen Herausforderungen für uns als Experten für Weiterbildung, die danach eben halt ja auch gucken, wie können wir Weiterbildungslösungen bauen für die Menschen da draußen, die sie mal wirklich weiterbringen, ist das super interessant, immer sich diese realen Probleme irgendwie anzuhören, sich damit zu beschäftigen und dafür dann die richtigen Lernlösungen zu bauen, weil es war aus meiner Sicht noch nie wichtiger, sich auch weiterzubilden. Und das ist auch so ein anderer Satz, den ich sehr regelmäßig sage. Also Weiterbildung ist ein absoluter strategischer Wettbewerbsvorteil heutzutage, weil das war noch nie so wichtig sich mit dem Thema Weiterbildung zu beschäftigen, da rein zu investieren. Und das wirst du ja auch bei dir und deinem Team halt sehen, wie sehr sich eure Arbeitsweise in den letzten 2 Jahren halt verändert haben, wie sich da Tools und Anwendungsbeispiele halt verändert haben. Und das könnt ihr ja nur kompensieren halt durch Weiterbildung und das macht euch dann ja auch im Endeffekt so stark im Wettbewerb.
Ja, ich meine, das ist ja der Punkt, wo du sagst, das ist bei kleineren Unternehmen, wo ein bisschen dann oft die Strukturen fehlen, vielleicht auch die Zielsetzung dahinter, weil es halt nicht zentral und wie koordiniert wird. So bei den großen Unternehmen, wo die IT-Teams dann vielleicht eher die Ausbremser sind, da ist jetzt unser Wirkungsgrad, sage ich mal, überschaubar. Aber so beim Thema Weiterbildung, das ist ja das, wofür du morgens aufstehst und mit den Gedanken gehst du ja abends ins Bett wahrscheinlich. Das ist ja so das deine Mission von OMR Education. Lass uns da dann mal direkt tiefer reingehen. Also was sind so deine Learnings, Best Practices bei diesem ganzen Thema KI? Wie kriegen wir das in den Alltag reingeschaufelt? Ich habe zum Beispiel von HubSpot, da hatte der Ben Hamanus das mal auf einer Veranstaltung erzählt, die haben dann irgendwie so einen KI-Day, ich glaube einmal im Monat, wo sie einen Tag dann halt eben sich komplett rausziehen, die sollen dann an irgendwelchen Sachen im Bereich KI arbeiten. So, das ist halt ein Ansatz. Bei manchen ist es gar nicht organisiert oder es gibt dann halt irgendwelche Taskforce, Lerngruppen, Tandems, die gebildet werden. So, was ist so deine Perspektive auf das Thema? Was empfiehlst du?
Kann man machen. Irgendwie solche Weiterbildungssachen ist auch ein adäquates Mittel. Dann musst du aber voraussetzen, dass dein Team dieses Wissen überhaupt schon hat. Und vor allem, was ich bei sowas immer wichtig finde, dass es ein konkretes Ziel hat, dass du eben mal auf einem Projekt arbeitest, was dann auch ein Ergebnis hat, was nachher in die Anwendung kommt. Weil das kennen wir auch alle. Du hast viele Ideen, Inspirationen und machst Tests, die aber dann eigentlich zu keiner Lösung führen und dementsprechend dann auch nicht nachhaltig sind. Ich würde beim Thema KI-Lernen noch einen Schritt früher ansetzen. Das ist für mich ein absolutes CEO-Thema auch, dass man sagt, eben halt, man identifiziert das eben mal als relevant und packt das in die Strategie und räumt dann da auch baut dafür Strukturen und räumt dann auch dem Personal dafür einfach Zeit und Ressourcen ein, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und schult dann immer die breite Masse immer auf KI-Themen und überführt das dann in konkrete Projekte und Strukturen, die dann auch nachhaltig sind. Ja. Also das ist ein sehr langfristiger Prozess, ist aus meiner Sicht nicht damit getan, dass man immer einmal einen Hackathon macht und oder auch vor allem auch nur Software-Lizenzen kauft, immer die haben gesagt, ja mach doch einfach mal damit. Das wirst du kennen, geht mir jemand genauso. Emi, du kannst damit alles machen. Wo anfangen und was ist eben ein spannendes Projekt und Emi, wie kann man das lösen? Ich für mich persönlich, wenn ich mit KI arbeite, habe für mich so einen eigenen Zielplan definiert. Ich will pro Quartal eine neue Sache lernen und damit machen, die nichts unmittelbar mit meinem Berufsalltag zu tun hat. Zum Beispiel Coding oder irgendwas ist jetzt nicht mein Daddy-Business, mit dem ich mal zu tun habe. Trotzdem beschäftige ich mich gerade damit und versuche eben halt dann so kleine Anwendungen mal damit zu bauen, um das zu verstehen und das dann eben halt dann auch zu können. Dann auch zu überlegen, wie wir das dann auch irgendwie als Themen und als Produkte eben halt dann auch immer für uns nutzen können, aber auch weil ich finde, dass dieses Wissen unglaublich wichtig ist.
Dass das ein CEO-Thema ist, höre ich sehr selten, kann es aber absolut nachvollziehen, weil ich meine, wenn nicht von oben auch das vorgelebt wird, ich meine, wenn der CEO dann selber noch arbeitet wie 1993, dann ist es halt eben auch echt schwierig. Was mache ich aber, wenn ich in so einer Organisation bin, wo ich das Gefühl habe, na irgendwie, also ich habe da total Bock da drauf, aber irgendwie der Rest der Organisation nicht und ich habe auch nicht, ich habe das Gefühl, da ist wenig Awareness dann da. Was rätst du solchen Menschen, außer dass sie natürlich deinen Podcast hören sollen?
Projekte zu definieren und dann das machen zu können. Also interessanterweise, es gibt eine sehr schöne KPI, und wir sind ja alle, wahrscheinlich auch viele Leute, die das mal bei dir hören, haben ja auch einen Marketing-Background. Wir lieben ja KPIs und wir lieben ja Zahlen. Es gibt eine Kern-KPI, die es beim Lernen gibt, die ist auch speziell im Bereich Marketing einmalig, also dass der Zusammenhang von Lernen und Wirkung so dicht beieinander liegt. Das ist der ROL, das ist der Return on Learning, den es gibt. Das kannst du mit dem ROI vergleichen, wie du das ausrechnest. Also du hast ja gewisse Kosten eben halt für eine Weiterbildung, Zeit eben halt, die du da reinsteckst, und dann kannst du ja das Ergebnis messen. Zum Beispiel, wenn du eine Weiterbildung machst im Bereich Meta oder im Bereich KI, die konkret auf deine Marketingmaßnahmen anzahlt, wirst du ja sofort ausrechnen können, wie sich da Dinge mal danach eben halt verbessern. Und das ist zum Beispiel was, wo man mal ein kleines Projekt eben halt definieren kann, weil das bringt dann ja auch sofort beispielsweise mehr Produktivität, mehr Umsatz oder ähnliche Dinge. Dass man mal so einen Piloten definiert und sagt, also du hast ja eben gesagt, wie kann ich meine Führungskraft denn mal überzeugen? Dass man sagt, ich würde gerne diesen kleinen Piloten einmal machen. Daraus kann man dann unmittelbar sehen, dass daraus ein Wert entsteht. Das kann Zeitersparnis sein im Alltag. Das kann eine Produktivitätssteigerung im Team sein. Das kann, ich habe jetzt gerade dieses Meta-Ads-Beispiel halt genommen. Das kann sein, dass deine Meta-Ads besser performen oder du bessere Creatives erstellst oder halt irgendwie Ähnliches. Und dann mit diesem Wert, den man da ausrechnen kann, beziehungsweise dann da auch mit diesem monetären Vorteil, den da entsteht, kann man ja dann zu seiner Führungskraft gehen, kann sagen, guck mal, wir haben den Piloten gemacht, es hat einen positiven Effekt gehabt, sollen wir das nicht mal nochmal größer denken? Und ja, auch Verantwortung bei einzelnen Menschen im Unternehmen ist ganz wichtig, die für dieses Thema dann auch ja die Patenschaft übernehmen, beziehungsweise dann eben halt auch die Expertise und dieses Wissen eben halt dann auch immer pushen über interne Weiterbildungsformate, die man machen kann. Du hast eben die Führungskraft angesprochen, die dazu aufgerufen ist, eben halt dann auch ja irgendwie das auch vorzuleben. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, das ist die Art und Weise, wie wir Arbeit bewerten. Also ich erstelle viel Content, ich arbeite eben halt sehr viel mit Content. Für Menschen, die mit Content arbeiten, ist es ja ein Riesenschritt zu sagen, ich schreibe das nicht mehr selber, sondern ich lasse mir dabei mit einer KI helfen. Und dass der Output daraus entsteht, der ist genauso wertvoll, als wenn ich es selber eben halt gemacht hätte. Das ist zum einen eine Herausforderung für den einzelnen Mitarbeiter, aber auch von Führungskräften, die das dann auch anerkennen und nicht dann einfach sagen, zum Beispiel jetzt im Bereich Content, ja, das macht dann halt die KI und dadurch können wir eben halt dann immer so dementsprechend Arbeitsstunden sparen. Das hat sehr viel halt mit Wertschätzung zu tun, das eben Magdalena angesprochen, eben die wir auf dem Pre-Event eben halt beim OMR-Festival über Education halt eben hatten, die spricht ja auch sehr viel darüber. Also eben mal, welche neuen Skills Führungskräfte heutzutage brauchen, eben halt, wie wichtig Empathie ist, wie wichtig ist es, psychologische Sicherheit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu geben. Ich habe noch eine andere Studie gelesen, die fand ich auch sehr interessant. Die ist von Writer, das ist auch ein AI-Tool-Anbieter, der hat 1200 Mitarbeiter befragt in den USA, Großbritannien und in Europa. Und dabei kam heraus, dass 29% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, dass sie bewusst die Einführung von KI-Prozessen oder KI-Tools oder Arbeit mit KI im Unternehmen sabotieren, weil sie Bedenken haben, dass sie dadurch ihren Job verlieren oder einfach Angst eben halt, wenn wir vor dieser Technologie haben. Wir haben eben über Studien gesprochen und die Aussagekraft, eben ist aber wieder so ein Indiz, wo man mal drüber nachdenken kann, was eben halt das auch mit Menschen macht, mit denen man halt zusammenarbeitet oder wie das auch eben halt Prozesse eben halt einfach verändert und wie wichtig ist es, das auch mitzudenken und dass man das nicht nur technisch sieht.
29%, also fast jeder Dritte sabotiert wahrscheinlich dann mehr oder weniger aktiv die Einführung von KI aus Angst, den Job zu verlieren. Das muss ich erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Link zur Studie schicke ich dir hier, dann kannst du mal da auch in die Shownotes packen. Wie gesagt, kann jeder mal reingucken und sich dann mal selbst sein Bild machen. Aber mal, ob die Zahl nur zu hoch oder zu niedrig ist, aber mal, ich glaube, dieses Gefühl, was da drin steckt oder mal diese Gedanken, ich glaube, die kann jeder nachvollziehen, mal, der im Digitalbereich arbeitet und wo man eben mal sieht, wie schnell auch diese Entwicklung eben halt einfach geht. Und da auch wieder Weiterbildung gibt der psychologische Sicherheit, die ja auch sehr wichtig ist, dass man da einfach Schritt hält, auch dieses FOMO-Problem, was wir ja auch alle haben, das hast du eben auch angesprochen, immer irgendwie, es geht so schnell, du hast das Update von dem Update und man muss immer dies und das und jenes machen und dann sagt man, okay, guck mal, ich habe doch gerade hier mein kleines lokales Problem gelöst mit KI und bin doch ganz glücklich damit, ich habe doch immer schon mal angefangen und man hat gleichzeitig das Gefühl, dass man halt nicht schnell genug ist und da ist Wissen, was man eben halt über die Technologie hat, irgendwie Weiterbildung, die man dabei hat und vor allem das dann auch mit dem ganzen Team zu machen und dort immer noch Strukturen aufzubauen, immer halt ein richtig wichtiger Faktor, um diese Sicherheit zu erzeugen, dass auch das ganze Team Lust auf diese Technologie hat, Lust hat, das zu lernen und vor allem, dass es eben halt dann auch auf die Unternehmensziele einzahlt.
Ja, es erinnert mich an ein Gespräch jetzt gerade, was ich selbst auf der OMR auch hatte, mit jemandem, der war super fit im Bereich KI. Also hatte einfach wahnsinnig hohe intrinsische Motivation, also testet ganz, ganz viel, auch dann irgendwie in seiner Freizeit, weil er im Job halt nicht alles machen darf und der hatte einfach total Bock da drauf. Und als Motivation war also einer der Motivatoren war Angst. Also der hat Angst um seinen Job, weil ja die KI könnte dann ihm als Marketingmanager dann den Job wegnehmen. Und mein erster Gedanke und meine erste Antwort so auf das, was er da gesagt hatte, war, im Endeffekt ist er genau der Prototyp von den Marketingmanagern, die keine Angst haben müssen, weil genau diese Leute brauchen wir. Also das sind ja die händeringend gesucht werden, nämlich die super motiviert sind, die Bock haben, die sich die neuen Sachen aneignen und dadurch halt eben auch permanent besser werden. Und das sind die, die dann, du hast es vorhin so schön gesagt, die haben diesen Wettbewerbsvorteil, den haben die im Arbeitsmarkt definitiv gegenüber den, also zumindest den 29%, die KI sabotieren, aber auch allen anderen.
Richtig, aber Menschen sind komplett unterschiedlich. Also das, was du eben mal beschrieben hast, die Angst als Motivator, quasi mal die Angst ist das Schlimmste, was du haben kannst, wenn du lernen willst, weil es dich bremst, weil du Angst hast. Das kennen wir eben halt auch alle, das ist dieses Gefühl von Überforderung, dass du halt Dinge auf die lange Bank schiebst, eben halt nicht anfängst, irgendwie, weil du eben halt nicht weißt, wie soll ich eben halt dieses ganze Problem lösen. Eine andere Sache, die auch noch KI und vor allem die KI-Implementierung und Lernen mit KI ausbremst, ist dieses Too Busy to Improve, in dem wir leben. Also wir sind ja so in einem, speziell im Agenturumfeld bist du ja in einem permanenten Delivery-Modus, weil eben halt ist es wichtig, eben halt das aktuelle Projekt eben mal halt zu erledigen, den nächsten Pitch zu gewinnen. Und Zeit für Weiterbildung ist da schwierig, manchmal einzuplanen oder sich da Zeit freizuschaufeln. Hier nochmal auch der ROL hat mir eingestreut. Ich habe auch in einem Horizont-Artikel neulich geschrieben, so als Bild, weil ich das ganz gut finde. Wir sind zu beschäftigt damit, mit der stumpfen Säge zu sägen, als uns die Zeit zu nehmen, diese Säge zu schärfen und dann schneller Bäume zu fällen. Also, und da finde ich, steckt sehr viel Wahrheit drin, weil das ist es gerade eben mal, halt Weiterbildung hat auch bei uns ein sehr schlechtes Image, muss man mal dazu sagen. Also ich habe, wenn ich darüber spreche, habe ich da eine Folie in meinem Slide-Deck, da Stromberg drauf und da drüben steht eben Urlaub, das ist doch die kleine Schwester von Weiterbildung, das ist doch die kleine Schwester von Urlaub. So, das ist, glaube ich, auch eben halt eben häufig so, eben halt, dass man gegen dieses Vorurteil einfach ankämpfen muss. Und wenn man dann doch einmal auf einer Fortbildung ist, dann wird es richtig spannend, irgendwie wie viel von dem, was man auf einer Fortbildung mitnimmt, setzt man unmittelbar im Unternehmen um oder kann das halt irgendwie umsetzen. Und es gibt ganz spannende Untersuchungen, wie Menschen lernen oder warum sich Menschen fortbilden. Irgendwie einer der größten Motivationsfaktoren bei der Einzelperson ist zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Karriereaufstieg und Weiterbildung. Also umso näher das beisammen liegt, umso motivierter sind Menschen halt zu lernen. Und dabei ist auch irgendwie, es gibt auch wirtschaftliche Vorteile für den einzelnen Angestellten. Zum Beispiel, wenn man in den Schweizer Mikrozensus reinguckt, der hat sich damit beschäftigt, der hat mal analysiert, wo die Vorteile halt des Einzelnen sind, eben halt im Bereich Weiterbildung. Das sind Gehaltsvorteile, das ist eine größere Sicherheit eben halt des Arbeitsplatzes, immer die da herausgekommen sind bei dieser Umfrage und das immer halt eben alleine durch Weiterbildung halt im Job im Vergleich zu Kolleginnen und Kollegen, die das nicht machen. Aber man sieht eben halt, dieses Lernwelt ist immer sehr komplex und ich glaube, wir haben da auch ein großes Imageproblem einfach, um dieses Thema Weiterbildung einfach mal so aus der Ecke mal rauszuholen und sagen, hey, guck mal, das ist ein zentrales und strategisches Thema im Unternehmen. Es hat einen unmittelbaren Wert auch für das Unternehmen und vor allem auch dieses KI-Wissen und dann auch das Umsetzen aus diesen Weiterbildungen heraus ist sehr wertvoll fürs Unternehmen und da müssen auch die Strukturen innerhalb von des Unternehmens halt geschaffen werden. Und jetzt mal wieder bei dem CEO-Thema, das ist also nicht nur AI, sondern auch Weiterbildung ist ein strategisches Thema.
Ja, und gleichzeitig sind Weiterbildungsbudgets ja auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten die sehr schnell gestrichen werden, weil du halt eben der unmittelbare Impact ist halt geringer, so wie auch Marketingbudgets dann im Upper Funnel zum Beispiel gerne mal schnell gekürzt werden, weil ich halt eben keine direkte Umsatzauswirkung dann auch sehe. Das erinnert mich an eine Geschichte, jetzt erzählt der Opa ein bisschen von früher, aber das war Anfang 20, also relativ jung und frisch im Job. Und wir sind damals regelmäßig in die USA zu Konferenzen geflogen, weil dieses ganze Online-Thema war halt noch lange nicht so groß, noch nicht so weit in Deutschland. Dann hieß es immer, fliegt in die USA, weil die sind da 3, 4, 5 Jahre weiter. Und das, was ihr da mitnehmen könnt, ihr hier quasi umsetzen und habt einen riesen Vorsprung. Wir waren mit einer Gruppe von 5 Leuten auf einer Konferenz. Das war, glaube ich, SES, Search Engine Strategies oder irgendwie sowas. Und dann waren 1, 2 andere Deutsche noch da. Und da meinte einer so, boah, ihr müsst aber echt Kohle haben, dass ihr jetzt irgendwie 5 Leute hier hinschickt. Und da meinte ein Kollege von mir so ganz trocken, nee, wir haben so viel Kohle, weil wir so viele Leute hier hinschicken. Und ich stand so als kleiner Berufsanfänger, dachte so, erstens, so schlagfertig möchte ich auch mal werden. Und zweitens, interessanter Gedanke. So, also geht in eine ähnliche Richtung, würde ich sagen.
Ja, und wahrscheinlich werdet ihr ja eben bei diesem Beispiel oder eben jetzt auch generell, wenn eben du oder Leute eben halt von deinem Team eben halt eben auf Konferenzen oder auch eben auf anderen Veranstaltungen unterwegs sind, ja auch sofort Impulse mitbringen, wo ihr eure eigene Arbeit einfach challenge und sagt, okay, guck mal, was konnten wir daraus lernen? Wie können wir Prozesse verbessern? unsere Arbeit eben halt verbessern und da sind wir wieder bei diesem AOL. Das kannst du theoretisch ausrechnen.
Ja, definitiv. Aber da ist auch mal die Herausforderung aus, nehmen wir an zwei Tage OMR, was ja auch so ein bisschen diesen Stempel von, also ich meine, dieses Stromberg-Zitat ist beim OMR-Festival auch, glaube ich, setzen viele Unternehmen das auch drauf und sagen, dass es eigentlich, wir zahlen die Leute dafür, dass die hier Party machen, wo ich auch dann mal sage, nee, also wenn du aus der, klar, du kannst OMR auch einfach zwei Tage durchfeiern und da irgendwie dir eine gute Zeit machen, aber du kannst auch an zwei Tagen quasi Content für 20 Tage auch irgendwie einsammeln. Das ist so unfassbar viel, was da geboten wird. Und die größte Herausforderung ist, pick dir zwei, drei Sachen raus, die du auch wirklich auf die Straße bringst, weil ja, es ist zu viel.
Ja, genau. Wie gesagt, mal, das hat dieser Gart in einem LinkedIn-Post eben mal vor dem Festival geschrieben und das unterschreibe ich halt zu 100%. Das Festival ist das einmal, was du daraus machst. Und das Festival ist eigentlich, wie du auch gerade beschrieben hast, eine sehr große Weiterbildungsmaßnahme, auf der man unterwegs ist. Wichtig ist aber dann der dritte Schritt, den du gerade angesprochen hast, zu sagen, eben mal, du bist zurück. Was hast du mitgenommen? Welchen Impuls möchtest du eben mal gerne vertiefen? Und da können wir jetzt wieder die Brücke zur Weiterbildung eben halt auch schlagen. Also das zum Beispiel, nehmen wir mal den Vortrag von Malte, den ich eben ansprach. Der hat über irgendwie Geo, also über die neue Suche im AI-Zeitalter eben halt gesprochen. Wenn du aus dem Vortrag mitgenommen hast, dass es relevant eben halt für dein Unternehmen ist und die ersten Hacks, aber merkst, du brauchst eben halt noch Fachwissen, hast du automatisch ein Feld identifiziert, wo du dich weiterbilden kannst und solltest. Und das ist ja dann der nächste Schritt, dass man sagt irgendwie, du willst das strukturell erlernen oder du willst das eben halt dann auch wirklich umsetzen halt im Unternehmen und nicht nur inspiriert zurückkommen, das Schlimmste, was du machen kannst. Du sagst, ja, guck mal, 20.000 Ideen, schreibe ich immer auf den Zettel, leg sie in die Schublade und setze davon halt eben nichts um. Das bringt dann eben halt wirklich nichts am Endeffekt. Und du hast eben gesagt, eben halt, ja, irgendwie knappe Kassen und Weiterbildungsbudgets sind die Herausforderungen. Da gibt es mittlerweile aber auch eine Menge Möglichkeiten, dass man sich Weiterbildung fördern lassen kann. Also zum Beispiel das QCG, also das Qualifizierungschancengesetz, ermöglicht dir, an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen, bis zu 100% gefördert, wo sogar ein Großteil der Lohnkosten im Zeitraum der Weiterbildung halt übernommen werden. Also fehlendes Budget ist meistens nicht das Problem, ist zum Teil eben halt auch nur eine Ausrede, wenn man sich mit solchen Möglichkeiten mal beschäftigen möchte, könnt ihr auch gerne mal bei uns vorbeigucken, sagt, wir haben da extra so einen Button eben halt auf der Seite, wo man auch sich da beraten lassen kann, eben halt, wie solche Sachen halt irgendwie aussehen und wie man so einen Antrag eben halt dann dafür stellt. Ich persönlich sehe, dass den Handlungsbedarf bei zwei anderen großen Feldern, das eine ist eben halt diese Priorisierung halt von Weiterbildung. Und das ist auch was dann von Führungskräften kommuniziert werden muss. Und das zweite ist dieses Too Busy to Improve, was ich eben angesprochen habe. Also dieses wirklich zu sagen, ja, wir haben viel zu tun, eben mal, das haben wir alle, aber ich priorisiere dieses Thema, ich erkenne eben halt den Wert darin und setze dann auch das, was ich gelernt habe, einfach um. Und dann ist das irgendwie, als wenn du dir neues Tool kaufen würdest. Das finde ich immer interessant, wie leicht oder wie schnell man irgendwie bereit ist, in Tool-Lizenzen zu investieren oder sagen, ja, wir kaufen jetzt einfach halt mal das neue Tool, das wird funktionieren. Aber einmal die Anwendungsschulung ist ja auch wichtig dabei. Also was will ich damit eigentlich erreichen und wie gut funktioniert das? Und ich glaube, man kauft schneller halt ein Tool oder halt eine Software-Lizenz, als dass man sagt, okay, ich investiere in Weiterbildung. Und das sollten wir lösen, denn das ist ein sehr wichtiges Feld und sieht man ja auch, wie sehr das hilft. Und ich finde, ihr seid dafür immer ein sehr gutes Beispiel, weil ihr habt ja immer sehr coole Ideen.
Ja, sehr schön. Aber dieses Thema Tool-Lizenzen, das treibt mich auch ziemlich um, weil wenn ich sehe, wie viel Umsatz jetzt bei ChatGPT oder bei OpenAI jetzt auf einmal schon landet. Das ist ja Budget, das war vorher einfach nicht da, weil die Tools gab es halt eben vorher nicht und das wird jetzt einfach zusätzlich da reingekippt. Also so, was du gerade sagst, wie schnell dann doch Unternehmen bei der Hand sind, in Tools zu investieren, aber gleichzeitig das, was halt eben dann den ROI auf das Tool halt eben auch heben kann, nämlich die Investition in die Tool-Adaption, da fehlt es dann doch irgendwie. Das muss dann irgendwie noch nebenbei gemacht werden.
Wieder ein Prozess und ein Weiterbildungsthema. Also wir drehen uns positiv im Kreis, weil ich finde, das aus meiner Sicht ist das cool, weil man sehen kann, irgendwie, deine Beispiele zeigen ja auch immer, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist und wo das da auch irgendwie wirklich Handlungsbedarf besteht. Und das ist immer eine Sache, ist eben halt irgendwie aus Mensch, aus Software und Anwendung und dass diese drei Sachen halt immer zusammen funktionieren müssen.
So, und jetzt müssen wir mal aus dem die Perspektive wechseln. Und zwar gibt ja die alte Agenturregel, irgendwie der Schuster trägt immer die schlechtesten Leisten oder der Schneider trägt den schlechtesten Anzug. Und also diese alte Beraterregel habe ich jetzt nochmal vor kurzem zitiert, do as I say, not as I do. So, du hast jetzt gesagt, du machst dir immer Learning-Ziele, Weiterbildungsziele, wo du halt eben dann sagst, so, du willst das einmal im Quartal, willst du halt eben irgendwie eine bestimmte neue Sache machen. Wie machst du das bei euch im Team? Also wie sorgst du dafür, dass euer Team KI wirksam einsetzt, nicht nur um irgendwie mit ChatGPT ein bisschen zu sich auszutauschen, sondern wirklich dir da halt eben auch nicht nur Effizienz, sondern auch wirklich Effektivitätsgewinne erzielt.
Wir haben das ähnlich gemacht, wie ich das eben halt beschrieben habe. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sehr tief in dem Thema drin sind, sich damit eben halt auch beschäftigen und dafür das ganze Team eben halt irgendwie auch vorlernen und Lösungsansätze identifizieren. Wir haben unsere Teams eben halt auch enabled, eben halt Prozesse eben halt darauf zu bauen und darauf eben halt dann auch zusammenzuarbeiten. Also wir gehen das strukturiert an und vor allem dann auch in den Bereichen, wo das dann halt den Mehrwert bringt. Nicht alles funktioniert eben halt auf Anhieb. Es ist, man probiert Sachen aus, manche Sachen funktionieren, manche funktionieren halt eben nicht. Wir haben auch vor allem, das machen wir nicht nur im Team oder in unserer Abteilung, sondern das machen wir unternehmensweit, dass wir da eben halt dann irgendwie Austausch eben halt ermöglicht haben und da dann auch einzelne Personen identifiziert haben, beziehungsweise die Bock eben halt hatten, sich halt mit dem Thema einmal zu beschäftigen, die dann zusammen auf solchen Themen arbeiten, gemeinsam über Lösungen sprechen, die dann dieses Wissen wiederum ins Team halt tragen. Und wir arbeiten sehr viel mit diesen Tools. Und ich finde das auch immer sehr schön, wie motiviert unsere Kolleginnen und Kollegen sind, sich mal damit zu beschäftigen und vor allem dann auch über diese Lösungen sprechen. Wir haben ja zum Beispiel auch einen KI-Newsletter, den wir jede Woche rausschicken, den meine Kolleginnen Nadine und Robert schreiben. Alle 14 Tage kommt der aktuell raus. Der ist eigentlich aus einer internen Initiative entstanden, wo die beiden halt Praxis-Hacks, gute Beispiele und Ideen gesammelt haben, wie wir die intern nutzen können oder Best Practices, wie wir, was wir intern eben halt einfach gebaut haben, so als eine Informationsquelle. Den haben wir mittlerweile mal für euch alle eben halt geöffnet, also da eben halt eben auch sehr gerne eintragen und da teilen die alle 14 Tage eben halt richtig gutes Praxiswissen. Und der Vorteil, das ist auch so ein bisschen der unfaire Vorteil, den wir bei OM Education haben. Ich sagte mal, wir sind ja, bei uns geht es ja permanent um Weiterbildung und wir erstellen ja auch diese, wir haben ja ein ganzes Portfolio an Weiterbildungsmöglichkeiten zum Bereich AI und verschiedensten anderen Dingen und alle unsere Kolleginnen und Kollegen bei ganz OMR können natürlich auch unsere Fort- und Weiterbildungsangebote nutzen, was die auch sehr regelmäßig tun. Und dementsprechend können wir dann auch dieses, du hast ja gesagt, eben halt nicht nur predigen, sondern eben halt dieses Wissen, was bei uns eben halt nach außen stattfindet, können wir dann im gleichen Maße eben halt auch nach innen tragen. Und die Liste, die ich jetzt aufzählen könnte, wo es überall in den Teams Initiativen und Projekte gibt, die mit Tools arbeiten, die sich halt irgendwie austauschen, die ist unglaublich lang und es macht einfach auch Spaß zu sehen, eben halt irgendwie, wie sich dadurch eben halt dann auch Arbeit verändert. Das sehe ich bei mir auch, wenn ich mir überlege, wie ich vor einem Jahr gearbeitet habe mit meinen täglichen Tools oder wie ich Aufgaben halt gelöst habe. Das hat sich komplett verändert innerhalb von einem Jahr. Und das ist auch jetzt sehr stark KI getrieben. Also ich arbeite ja sehr viel auch mit Content, mache sehr viel strategische Dinge, halt Recherche, Interviewvorbereitung, solche Dinge. Du machst das ja auch selber und weißt, dass er meint, wie das ist. Da spielt KI, sind etablierte Werkzeuge, mit denen ich halt arbeite. Aber da auch wieder die Klammer ganz zu Anfang. Du kannst dich prompten, was du nicht weißt. Und dementsprechend sind wir auch da wieder eben halt bei, dass das eben halt auch wichtig ist. Also sich hinzusetzen, sagen, mach mir mal 10 Interviewfragen, das bringt dich halt nicht weiter, sondern eben halt, das ist nur als Einzelbeispiel sehr wichtig, sich mit dem Gast zu beschäftigen, mit seinem Thema, mit dem Inhalt. Was ist das Lernziel, was dabei rauskommen möchte? Und das ist dann halt eher ein Sparringspartner, dass man sagt eben halt, hey, guck mal, das ist eben halt der Leitfaden, den man gemacht hat, eben halt kann man das optimieren, das würdest du eben halt vielleicht noch sehen. Austausch mit Kollegen dann aber auch irgendwie noch live eben halt immer zu diesem Thema, ist so ein Mix eben halt aus beidem. Und ich erzähle das gerade, weil man sieht eben halt, wie sich das nativ einfach verändert hat, also wie wir arbeiten und das geht alles nur eben halt um dieses Wissen und um das Üben und mit dem Üben halt mit diesen Tools.
Ja, bei diesem unfairen Vorteil, da kann ich auch auf jeden Fall mit einstimmen, weil ich habe halt immer auch diesen riesen Vorteil. Wir haben bei uns, wir sind 120 Leute, davon sind auch eine ganze Reihe richtig krasse Nerds mit dabei. So, das heißt, ich habe auch dieses Thema Too Busy to Improve, kenne ich auch total, bin auch in der Adaption manchmal hinterher, aber habe diesen unfairen Vorteil, dass ich dann einfach mal eben bei uns im Team ein, zwei Leute anschreibe und sage, ich habe hier folgendes Thema, wie würdest du das lösen? Wie können wir das machen? Können wir das mal eben zusammen machen? Und hol mir da halt eben natürlich dann, das ist mein kleiner Vorteil, diese Leute ran und die zeigen mir das dann oder die sagen, oh, das ist ein interessanter Gedanke, ich melde mich morgen dazu und die probieren dann selber halt eben auch aus und darüber kann ich dann auch wieder den Vorsprung wie mir von mit denen zusammenholen, aber es ist halt eben auch so diese Neugier zu haben und ansonsten, ja, geh in den Austausch, guck mal auf LinkedIn, findest du ansonsten, wenn du nicht dieses Privileg hast, irgendwie so ein cooles Team drumherum zu haben, auf LinkedIn findest du Leute, mit denen du das vielleicht irgendwie gemeinsam machen kannst, die du vielleicht dafür bezahlen kannst, dass sie dir Probleme lösen und zeigen, wie sie es gelöst haben, damit du, sag ich mal, schneller diese Schritte nach vorne auch machst. Du musst halt einfach nur Bock drauf haben und diesen ersten Impuls dann halt auch machen und in diese Umsetzung kommen. Und da wird dann der Return on Learning, den finde ich eine wunderbare Kennzahl, der wird sehr, sehr, sehr hoch sein einfach, wenn du dir da vielleicht halt eben auch ein bisschen Wind unter die Flügel holst von schlauen Leuten, die einfach schon ein paar Sachen mal ein paar Mal umgesetzt haben.
Ja, oder wenn du nicht Zugriff auf solche Leute hast, dann guck eben mal, wie du dich weiterbilden kannst. Irgendwie Podcast beispielsweise, OM Education ist dafür eine ganz gute Idee. Wir machen das jede Woche. Ich erzähle das, du lachst, aber ich erzähle das eben halt bewusst. Ich habe so Marketing gelernt. Eben halt, bevor ich bei OMR angefangen habe, wusste ich nicht, was eine KPI ist, was ROI ist oder halt irgendwie ähnlich. Ich habe ganz viel Wissen, habe ich aus Podcasts zum Beispiel rausgezogen. Und warum? Ich bin vorher sehr lange Auto gefahren. Ich habe zum Teil jeden Tag fast 3 Stunden im Auto gesessen. Irgendwann wurden mir Hörbücher zu langweilig und dann habe ich angefangen, diese Zeit mit Wissenspodcasts zu füllen, habe dann irgendwann dieses Thema Online-Marketing eben mal für mich entdeckt und habe dann da gelernt. Und das müssen nicht 3 Stunden im Auto sein, immer, die man hat. Jeder hat einen Arbeitsweg, vielleicht von einer Viertelstunde, vielleicht sind es 20 Minuten, eine halbe Stunde, sind ja auch irgendwie Leute, immer, die deinen Podcast hören, machen das ja auch, um sich weiterzubilden, um da einmal was rauszuziehen. Ich liebe dieses Format auch, weil das kannst du beim Sport machen, beim Kochen, beim, weiß ich nicht, Schrauben oder Lego-Steine sortieren, also was du auch immer in der Freizeit machst. Also, man kann immer dieses, man kann dann nebenbei immer so viel aufschnappen und mitnehmen und vor allem den Anfang finden, weil das ist immer das Wichtigste. Ich hatte gestern gerade noch ein Hintergrundgespräch mit jemand aus einer Agentur, da ging es um das Thema irgendwie Cloud und dem mal, was man da machen kann, und der sagte, boah, es ist ja auch, man kann so viel damit machen, und diesen Anfang zu finden ist eben halt eben auch die Sache. Und trotzdem hat man, wenn man schon vorne mit dabei ist, hat man das Gefühl, man macht dem halt noch nicht genug. Und ich glaube mittlerweile, dass viele gute Ideen auch im Bereich KI einfach nie das, ja, am Whiteboard halt einfach bleiben oder nie das Licht der Welt erblicken oder im Prototyp-Status hängen bleiben. Einfach weil man die zu groß denkt. Also deshalb einfach ein kleines Projekt suchen und erstmal zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und das Ganze ausprobieren. Und danach kann man dann das ja immer noch größer und komplizierter denken. Und vielleicht ist es ein privates Projekt. Zum Beispiel, was mein erstes Cloud-Code-Projekt war, schicke jeden Morgen bei uns in den Redaktionschat so einen Fun-Fact des Tages. Also wie zum Beispiel, wenn wir heute aufnehmen, wurde in der Schweiz die erste Zahnradbahn erfunden. So irgendwie. Solche Sachen schicke ich immer halt da rein. Und das war für mich aber ein konkreter Anwendungsfall, weil das recherchiere ich jeden Morgen, also guck dann da jemand, was finde ich, und suche da jemand dabei was raus. Eben halt irgendwie, Motivation war jetzt bei mir nicht Zeitersparnis, weil so lange dauert das nicht, sondern einfach, weil ich habe ein Projekt, womit ich halt was machen kann. Und dann habe ich mich hingesetzt und mit Cloud Code und habe mir dann zu einer App gebaut, eben halt, wie das für mich macht. Und das, dann dieses Vibe-Coden, dass du ja im Frontend-Ding anpassen kannst, so mehr oder weniger, war eine richtig tolle Erfahrung. Und das ist jetzt überhaupt gar keine Raketenwissenschaft und dem hat jetzt wahrscheinlich auch die Welt nicht verbessert, aber ich habe gelernt, wie es funktioniert. Und das, ich erzähle das, weil es sieht, es ist ein kleines, unnötes Projekt, was sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich habe es dadurch verstanden. Ja.
Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Und der Return on Learning wird auch einfach da sein, dass wenn du ein ähnliches Problem im beruflichen Alltag hast, weißt, wie du es jetzt einfach lösen kannst.
Ja, du kannst nicht prompten, was du nicht weißt.
Damit starten wir die Zusammenfassung. Mit Rolf Herrmann von OMR Education habe ich darüber gesprochen, wie wir das KI-Wissen der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und vor allem auch unser eigenes, auf ein neues Level bringen. Und das ist, glaube ich, sehr stark auch durch diese ganze FOMO, die wir, wenn wir durch den LinkedIn-Feed scrollen, getrieben. Das heißt, wir haben irgendwie immer das Gefühl, alle anderen sind viel, viel, viel weiter als wir, und das kann einen schon fast lähmen. Und jetzt reden wir mal darüber, wie wir das Ganze aufholen können. Denn es ist gar nicht so schlimm. Unsere Erfahrung von Rolf und mir ist, dass viele der Unternehmen noch gar nicht so weit sind, wie man manchmal denkt. Es gibt einige, die sind sehr weit, aber ein großer Teil ist irgendwo so im Mittelfeld, die machen ein bisschen was, und manche stehen auch noch an der Startlinie, überlegen, ob sie überhaupt mal die Laufschuhe anziehen sollen. Dementsprechend hast du da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze, ja, da bei dem Rennen auch noch mit einzusteigen. Der wichtigste Punkt ist die Awareness dafür, wie wichtig Weiterbildung in diesem ganzen Segment ist, weil Investitionen in Tools sind schnell gemacht, bringt aber nur was, wenn auch das Team und jeder Einzelne im Team, also auch du selbst, da auf einem hohen Level unterwegs ist und halt eben einfach auch genug Zeit hat, diese Möglichkeiten auch auszunutzen. Da stinkt der Fisch vom Kopf weg. Das heißt, wenn im C-Level da keine Awareness dafür da ist, wenn nicht Bewusstsein für Weiterbildung da ist, auch für diese Adaption von KI und die Investition in KI, und das nicht zum Teil der Strategie wird, dann wird es schwierig für jeden Einzelnen im Team, da halt eben auch weiterzukommen. Das heißt, hier hinzugehen, klare Ziele zu setzen, sagen, was wollen wir lernen? Das kann man auf oder sollte man auf Unternehmensebene machen. Was wollen wir lernen? Was wollen wir weiterentwickeln? Wo wollen wir hin? Aber auch bei jeder einzelnen Person sich selber Ziele definieren, eigene Projekte definieren. Da hatte Rolf zum Beispiel als Beispiel, dass man sagt, einmal im Quartal möchte ich eine bestimmte neue Sache ausprobieren, wo ich halt noch keine Berührungspunkte vielleicht mit hatte. Dann gehe ich jetzt in das Thema Vibe-Coding zum Beispiel mit rein. Und dann auch als KPI für sich zu definieren, was ist so mein erzielter Return on Learning, den ich dann darauf habe. Und wenn diese Awareness im Unternehmen noch nicht vorhanden ist, dann pick dir kleinere Projekte raus, wo du so ein kleines Pilotprojekt machen kannst, probier es aus, zeige, was du damit erreicht hast, um dadurch die Awareness zu steigern im Unternehmen, zu sagen, wenn wir das jetzt alle machen, dann haben wir einen großen Vorteil davon. Eine Zahl, die mich schockiert hat, waren 29%. Und zwar bei einer Umfrage haben von 1200 Menschen haben 29% beantwortet, dass sie KI-Projekte im Unternehmen sabotieren, weil sie Angst haben, dass dadurch ihr Job verloren wird oder ihr Job redundant wird. Das ist erschreckend viel. Und selbst wenn die Zahl ein bisschen geringer ist, heißt das für mich, okay, wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie Bock haben, KI zu nutzen, ohne Angst. Und die Angst ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, aber die Angst führt halt nicht zu guten Lernergebnissen. Rolf hat es auch so schön gesagt, dass halt eben Angst das größte Hemmnis ist, neue Sachen zu lernen, sondern eher die Neugier. Und das heißt, wir müssen den Leuten Freiräume schaffen und die Neugier schaffen und halt eben auch die emotionale Sicherheit geben, die Stabilität geben, zu sagen, wenn du da jetzt halt eben was effizienter machst, heißt das nicht, dass dann dein Job weg wird, sondern eher, dass du wertvoller wirst. Du hast bessere Karrierechancen, du hast bessere Aufstiegschancen, wenn du hier zu den schlauesten Menschen in diesem Team gehörst. Das heißt, der Return on Learning da ist sogar wirklich monetär auf deinem eigenen Gehaltscheck irgendwann dann auch sichtbar. Weiterbildung hat da ein schlechtes Image. Wir müssen halt den Leuten Freiräume einräumen und halt auch ein Gefühl dafür schaffen, dass es extrem wichtig ist, dass sie da in sich selbst rein investieren, dass sie persönliche Vorteile davon haben, dass das Unternehmen Vorteile davon hat. Und wenn die Unternehmen sagen, boah, gerade ist irgendwie der Gürtel sehr, sehr eng, uns geht es gerade nicht so gut. Es gibt auch wunderbare Möglichkeiten, sich da fördern zu lassen. Auf der Seite von OMR Education findest du da auch Informationen zu. Da kannst du geförderte Weiterbildung machen, sogar bis zu 100% der Lohnkosten werden übernommen, wenn ich das jetzt irgendwie richtig wieder...
Weiterbildungskosten,
Entschuldigung. Ja. So dass ihr da halt eben auch Möglichkeiten habt zu investieren. Wichtig ist in dem Kontext aber halt eben auch den Freiraum in Form von Ressourcen zu schaffen, dass die Leute das Ganze halt eben auch in die Umsetzung bringen können. So, wie macht das OMR Education selbst? Sie informieren halt sehr, sehr viel, haben natürlich Zugriff auf sehr viele Weiterbildungen, aber wichtig hier ist halt eben auch das Thema Struktur und Zusammenarbeit unternehmensweit, sodass jeder da wirklich auch tiefer reingehen kann und das Ganze halt eben auch immer gefördert und gefordert wird, würde ich jetzt auch nochmal als wichtigen Punkt mit angeben, sodass man da halt eben auch einfach jeden im Team auf eine neue Flughöhe bringt. Also Zusammenfassung ist, dass das Thema KI ist unfassbar wichtig, unfassbar mächtig und du musst die Leute einfach in die Umsetzung bringen und halt eben ihnen Lust darauf verschaffen. Dann wird das Ganze große Freude bringen und dein Team wird einfach viel, viel fitter und dein Marketing wird dadurch besser. So, Rolf, was habe ich vergessen zu sagen?
Das war eine ganze Menge, aber du liebst ja Zahlen. Ich habe doch eine schöne Zahl für dich, die können wir doch noch hinten dran packen. Schätze mal bitte, wie viele Stunden wir im Jahr als Mitarbeiter in Weiterbildung in Deutschland investieren.
Warte mal, wir haben eine 40-Stunden-Woche ja im Schnitt. Das heißt, wir haben 2000 Stunden theoretisch ja zur Verfügung reinrechnerisch. Dann kommen noch ein paar Wochen Urlaub runter oder sowas. Also 1500 Arbeitsstunden haben wir im Jahr. Ist das irgendwie eine realistische Zahl? Und dann würde ich jetzt sagen, investieren wir von den 1500 Stunden 150 Stunden in Weiterbildung. Nee, so viel ist es nicht. 50?
Laut Statistischem Bundesamt sind es 20 Stunden im Jahr und eine schöne Referenzzahl, die ich finde, ist die Zahl der Stunden, die wir pro Woche Fernsehen, Netflixen, Streamen und ähnliche Dinge tun. Das sind 21 Stunden in der Woche. Das heißt also, wir binge-watchen unsere Serien eine Stunde mehr pro Woche, als wir uns im Jahr Zeit für Weiterbildung nehmen. Und das ist mein Appell, weil ich brenne für dieses Thema, habt ihr ja gemerkt, einmal während dieser Episode. Ändert diese Zahl für euch persönlich, weil es ist nicht nur gut für euren Chef, sondern auch für euch persönlich und vor allem Lernen macht immer ganz viel Spaß.
Genau, deswegen abonniert einfach den OMR-YouTube-Kanal und binge-watcht doch einfach die OMR-Vorträge. Dann habt ihr das eine mit dem anderen verbunden und das ist dann für alle Beteiligten doch das Bessere.
Macht das sehr gerne.
So, lieber Rolf, vielen, vielen Dank für all die Einblicke, für den spannenden Austausch und vielen Dank auch für deine Mission, weil das ganze Thema Weiterbildung, man merkt es, du brennst wirklich dafür. Du veröffentlichst jede Woche, du und das ganze OMR Education Team, so wahnsinnig viel wertvolle Inhalte. Das macht die ganze Branche besser, das macht das Marketing besser, das sorgt dafür, dass wir in Deutschland halt auch im internationalen Vergleich nicht ganz abgehangen werden, wenn wir das halt eben alle auch so in die Umsetzung bringen. Also danke dafür, dass du das Ganze tust, weil auch mein Team profitiert davon und ich sowieso auch.
Ganz viel Liebe für das Feedback, danke. Leite ich an unser Team immer weiter, der auch sehr viel Liebe und Aufwand reinstecken. Und ja, irgendwie cool, dass ihr das immer so annimmt und für euch immer das Thema Weiterbildung so priorisiert. Und ja, super, dass ich heute hier sein durfte und ja, mal erfahren darf, wie es auf der anderen Seite des Mikrofons war, Robin. Ja.
Hast dich gut geschlagen. So, in diesem Sinne, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao.